In dieser Episode mit dem Titel Web but Greener, mein nachhaltiger Monatsrückblick für den August 2024, möchte ich dir wieder meinen ganz persönlichen Monatsrückblick präsentieren. Was ist mir so passiert beim Thema digitale Nachhaltigkeit? Ich habe natürlich auch wieder interessante Links und Dokumente gesammelt, wie in jedem Monat, die dir nochmal den Horizont ein bisschen erweitern können. Dann gibt es natürlich auch wieder ein paar Ereignisse. Ein besonderes betrifft die E-Mail und ich gebe dir nochmal den Ausblick auf den September 2024, der relativ voll bei mir werden wird. Viel Spaß bei dieser Episode. Herzlich willkommen zu Web but Green, deinem Podcast für ein nachhaltiges Internet. Hier geht es darum, wie du den CO2-Fußabdruck von Webseiten und digitaler Kommunikation verkleinern kannst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin Thorsten Bayer. Ich unterstütze Unternehmen und Selbstständige dabei, ihre Webseiten schnell und datensparsam zu gestalten. Digitale Nachhaltigkeit verschafft dir einen Wettbewerbsvorteil und du tust etwas Gutes für unseren Planeten. Ja, schön, dass du wieder dabei bist bei dieser neuen Ausgabe. Was ist mir in diesem Monat so passiert? Fangen wir an mit dem Podcast. Wir hatten insgesamt 4 spannende Folgen. Am 8. August hatte ich die Folge des Sustainable Web Manifest oder Manifesto, heißt es, glaube ich, genau. Das eigentlich jeder kennen sollte, der Webseiten erstellt oder Webseiten beauftragt. Und im Idealfall sollte er es auch unterschreiben, wobei die meisten Designer das weder kennen noch unterschrieben haben in Deutschland, ist so meine Erfahrung. Dann in Episode 41 hatte ich einen sehr spannenden Gast, Jens Oliver Meyert, der mal bei Google gearbeitet hat und von dem auch noch die aktuelle 404-Fehlerseite auf der Google-Homepage stammt. Da haben wir drüber gesprochen, über das Thema, valider Code ist klimafreundlicher Code. Die nächste Ausgabe war für einen Nerd natürlich was Besonderes, die Ausgabe 42, das hatte ich ja angekündigt, die etwas nerdige Jubiläumsfolge 42, auch mit ein paar persönlichen Eindrücken, fand ich auch wichtig, das mir gesagt zu haben. Und letzte Woche hatten wir dann in Episode 43 nochmal die Rubrik der CO2-Doc. Das hatte ich ja angekündigt. In dem Fall habe ich die Startseite von Google geprüft und da einige doch sehr interessante Dinge festgestellt, die man dort optimieren könnte, wenn Google das denn wollte. Das ist relativ einfach und es ließen sich auch relativ viele Tonnen CO2-Emissionen damit einsparen. Gut, das war der Podcast. Dann hatte ich verschiedene Artikel. Ich hatte ja angekündigt im letzten Monatsrückblick, dass in der Website Boosting meine Kolumne der CO2-Doc fragt erscheint. Und da hatte ich ja dann den ersten Beitrag jetzt in der letzten Ausgabe. Was haben Websites und Kühlschränke gemeinsam? Und habe da so eine gewisse Analogie zwischen den Rating bei dem Website Carbon Calculator und den Energieeffizienzklassen von Kühlschränken hergestellt. Fand ich ganz spannend und bin immer noch gespannt, wie das so ankommt bei den Lesern der Website Boosting. Und ich hatte noch den Artikel Nachhaltiges Crawlen von Websites. Fand ich auch ein sehr wichtiges Thema, eher so an die Nerds und Techniker gerichtet, weil die Hälfte der Zugriffe auf Webseiten im Schnitt stammt eben nicht von Menschen, sondern von Crawlern. Und da kannst du natürlich auch eine Menge optimieren. Die beiden Sachen sind jetzt erstmal hinter einer Bezahlschranke, beziehungsweise du müsstest dir das Heft kaufen, was ich dir aber auch empfehlen kann. Nach Aussage von Mario Fischer und vielen SEOs ist es die beste Website-Boosting aller Zeiten. Und dann ist es umso schöner, dass ich in dieser Ausgabe, wo es halt um die Google-Leaks ging, gleich mit 2 Beiträgen vertreten war. Das macht einen dann auch nochmal ein bisschen stolz, dass das dann nicht nochmal hinten runter fiel, weil die haben halt manchmal aktuelle Dinge und dann müssen Artikel auch mal ein Heft nach hinten verschoben werden. Aber ich war trotzdem mit beiden dabei. Dann hatte ich noch einen dritten Artikel bei Greener Works. Das ist ein Online-Portal der DFW Mediengruppe. Das hat den Vorteil für euch, wenn ihr das lesen wollt. Das ist kostenfrei sofort zugänglich und hatte den schönen Titel: Welchen CO2-Fußabdruck hat eine Webseite und richtet sich direkt an Nachhaltigkeitsmanager? Verlinke ich natürlich auch nochmal in den Shownotes. Gut, das waren die Artikel. Dann war ich vor kurzem im Saarland in meiner Heimat zu einem Projekt und war da eingeladen, um dann auch einen Workshop zu veranstalten zum Thema nachhaltige Websites. Ich habe da auch einen Vortrag gemacht, nochmal meine Keynote vorgetragen. Und wir haben dann auch viel diskutiert an Praxisbeispielen, wie man bestimmte Seiten, zum Beispiel Bilder oder Schriften, direkt optimieren kann. Und das fand ich auch eine sehr schöne und spannende Veranstaltung, die ich gerne öfter machen würde. Also, wenn ihr mich einladen wollt oder konkrete Projekte habt, schreibt mich gerne an. Das macht sehr viel Spaß, neben diesem Podcast dann auch direkt an Praxisbeispielen zu arbeiten. Was ist mir sonst noch so passiert in dem Monat? Bei LinkedIn hatte ich relativ interessante Erkenntnisse, die ich auch nicht immer so verstehe. Ich hatte meinen erfolgreichsten LinkedIn-Post ever, den ich einfach so in 5 Minuten mal so dahingeschrieben hatte am 2. August war das, weil am 1. August war ja der Überlastungstag, weil die Telekom mir einfach so ungefragt 10 Gigabyte Datenvolumen geschenkt hat. Und ich habe dann das mal so ein bisschen kritisch hinterfragt, dass das eigentlich auch ein vergiftetes Geschenk ist, weil wir dann uns wieder um Datentransfer noch mal weniger Sorgen machen, wenn uns dann einfach mobil, was sowieso die ungünstigste Art ist, im Internet unterwegs zu sein, weil am meisten CO2-Emissionen entstehen, dass ich da einfach noch mal 10 Gigabyte jetzt mehr habe, die ich eigentlich gar nicht brauche. Und der Post war wirklich der beste ever. Also mein Lieblingspost in dem Monat war eigentlich der zu den Effizienzklassen der Bundesliga-Vereine, der auch auf dem Artikel aus der Website-Boosting beruht. Der hat aber wider Erwarten gar nicht funktioniert. Kein Verein hat sich gerührt, kein wichtiger SEO hat sich eigentlich gerührt. Und das fand ich dann wieder ein bisschen merkwürdig. Oder die Leute verstehen das halt immer noch nicht. Die Tabelle war auf jeden Fall anders wie normale Bundesliga-Tabellen, weil in meinem Ranking hatte Mainz dann den ersten Platz, weil die Seite dann, wenn man eine Analyse mit dem Website Carbon Calculator macht, die beste ist. Und 14 von 18 hatten die Klasse F, also die schlechteste, was nicht weiter verwunderlich ist, weil die Webseiten natürlich sehr bild- und teilweise auch videolastig sind. Aber ich glaube, der schlimmste war Union Berlin mit 40 Megabyte auf der Startseite. Da könnte man durch ein paar Optimierungen, moderne Formate oder vielleicht Videos nicht loslaufen lassen, das doch deutlich auf vielleicht 10 oder weniger Megabyte eindampfen. Das ist eigentlich schon digitale Umweltverschmutzung. Sorry Union Berlin, aber da seid ihr auf jeden Fall mit Abstand Schlusslicht in der Bundesliga. Hat aber leider jetzt bisher noch nicht so funktioniert. Dafür hat eigentlich wider Erwarten extrem gut funktioniert der LinkedIn-Newsletter, den ich ja etabliert habe. In den letzten Monat gab es ja die Ausgabe 1 und der hat aus dem Stand über 110 Abonnenten gewonnen. Und auch das Profil bei LinkedIn, wo wir ja ein halbes Jahr gebraucht haben, um die 150 Follower zu gewinnen, ist jetzt auch schon bei über 230, was ich auch spannend fand. Aber ich verstehe diese LinkedIn-Algorithmen immer nicht. Also ich denke immer, ich habe einen guten Post gemacht, der bringt gar nichts. Und dann mache ich irgendwie so einen Schnellschuss wie das mit der Telekom und das wird dann der beste ever. Aber wie gesagt, wenn ihr LinkedIn besser versteht, vielleicht könnt ihr mir einen Tipp geben, was ich da machen muss, dass dann auch meine Erwartungen erfüllt werden. Gut, aber das soll das an der Stelle erstmal gewesen sein. Dann zweiter Punkt, ich habe wieder einige interessante Links für euch gesammelt. Fangen wir an mit einer Initiative, die ich auch gerne unterstütze, wo es um das Thema E-Mail geht. Und zwar heißt diese Initiative E-Mail Expiration Date oder das Ablaufdatum für E-Mails. Spam ist ja eines der größten Probleme im Internet, was eigentlich immer noch nicht gelöst ist, weil es immer noch Spammer gibt, die Millionen, Milliarden von E-Mails jeden Tag schicken und unsere Postfächer damit fluten. Hoster filtern ja zwar viel weg, aber das ist halt nicht gelöst, das Problem. Aber hier, das ist ein anderer Ansatz, dass eben ich als Versender eines Newsletters oder einer kommerziellen E-Mail eine E-Mail ein Verfallsdatum mitgeben kann. Zum Beispiel beim Newsletter, der jetzt nur auf aktuelle Ereignisse sich bezieht, wie unsere Analytik Jobflash zum Beispiel, der ist in 4 Wochen nicht mehr interessant. Das heißt, wer den bis dahin nicht gelesen hat, da kann auch das System dahinter die Mail automatisch löschen. Und da sollen eben hier Möglichkeiten geschaffen werden, in Zusammenarbeit natürlich mit den Hostern, mit den Mail-Anbietern, dass eben bei kommerziellen E-Mails im Header so ein Feld mitgegeben kann und dass sie dann beim Hoster zum Beispiel automatisch gelöscht werden, wenn sie eben das Ablaufdatum überschritten haben. Finde ich eine sehr sinnvolle Initiative, weil Mails, die nicht gelesen werden und irgendwo noch rumliegen, das sind Abermilliarden und noch viel mehr, kostet natürlich alles Strom und Speicherplatz und ist dann überflüssig. Also sehr sinnvolle Initiative, die ihr gerne auch unterstützen könnt. Die haben auch ein Newsletter, man kann auch sich hier als Partner anbieten. Und die sammeln natürlich auch Informationen zu Hostern, Mailversendern und ist eine internationale Sache, würde ich sehr weiterempfehlen. Zweiter Link, das ist eher was für die Entwickler, das Green Coding Booklet der Community Nachhaltige Digitalisierung. Die hatten mal einen Workshop anscheinend veranstaltet, habe ich nicht mitbekommen, aber erfreulicherweise haben sie die Ergebnisse dieses Workshops in einem 47-seitigen PDF-Dokument geteilt, was ihr auch frei abrufen könnt. Und da geht es wirklich wieder um das Thema Green Coding, was ja auch ganz wichtig ist, dass die Entwickler Software nachhaltiger produzieren, weil wir als Konsumenten haben da natürlich nicht so viel Einfluss, es sei denn, wir treffen eine Auswahl, was an Software wir nutzen, aber das ist halt relativ schwierig. Solltet ihr euch gerne auch anschauen, habe ich in den Shownotes verlinkt. Dritter Link, sustainableit.org. Das ist auch eine Initiative, die eigentlich aus USA kommt, jetzt aber auch in Europa noch mal mehr forciert wird. Und da ist auch, glaube ich, eine deutsche Dependance gegründet worden. Da geht es eben darum, dass eben die Nachhaltigkeitsverantwortlichen für IT in den Unternehmen sich zusammenschließen, Erfahrungen austauschen, sich gegenseitig weiterbilden, weil bei vielen das Thema immer noch nicht so angekommen ist. Und es gibt ja das Buch von Niklas Sundberg, das hatte ich ja auch schon mal erwähnt, wo wirklich glasklar rauskommt, wenn große Firmen sich um nachhaltige IT und nachhaltige Digitalisierung bemühen, sparen sie im Endeffekt eine Menge Geld ein. Es ist aber natürlich ein Weg, der beschritten werden muss. Der geht nicht so mit ein paar technischen Änderungen wie bei einer Website. Das ist halt generell ein Prozess oder ein Mindset, der da verankert werden muss. Aber es ist schön, dass diese Initiative sich jetzt auch noch mal weiter in Europa ausbreitet. Ihr könnt auch auf der Website Videos anschauen. Ihr könnt euch, glaube ich, ein Newsletter abonnieren. Und sehr spannendes Thema für die Leute, die in Unternehmen für nachhaltige IT und nachhaltige Digitalisierung verantwortlich sind. Der vierte Link ist ein Buch. Und zwar habe ich das selbst noch nicht. Das nennt sich Web Accessibility Cookbook. Creating Inclusive Experiences. Da geht es halt um Barrierefreiheit und wie auf Webseiten das möglichst gut erreicht werden kann. Es gibt ja nächstes Jahr diese gesetzliche Regelung. Es gibt immer noch extremen Bedarf, weil die allermeisten Webseiten, die letzte Statistik war ja weit über 90%, da großen Nachholbedarf haben, auch entweder bei Navigation, bei Formularen, bei Filtersuchen, Tabellen, generell Dialogen. Und da gibt es hier dieses neue Buch von Manuel Matusovic, heißt der Mann. Ist mir jetzt auch noch nicht persönlich begegnet, ist auch nur in Englisch verfügbar. Aber wenn ihr euch mit dem Thema befasst, ist sie auch bei O'Reilly erschienen, gibt es auch in elektronischer Form, dann solltet ihr vielleicht euch auch dieses Buch angucken, wo es eben fokussiert nur um Barrierefreiheit geht. Und es gibt ja gewisse Überschneidungen, wenn ihr barrierefreier seid, weil seid in der Regel auch nachhaltiger, weil ihr technisch abrüstet, Dinge vereinfacht und dann fließen auch weniger Daten. Und was ihr auf keinen Fall machen sollt, diese Overlay-Plugins euch aufschwatzen lassen für teures Geld Oder was ich auch gelesen habe, dass man ja KI nutzen könnte und man müsste Webseiten gar nicht barrierefrei machen. Das sind alles sehr schlechte und auch nicht nachhaltige Lösungen, die ihr auf jeden Fall nicht machen sollt. Also Barrierefreiheit ist halt auch ein Thema. Da muss man halt leider an die Templates und an die Webseite ran. Und im allerschlimmsten Fall ist es wahrscheinlich sinnvoller, die Webseite komplett in die Tonne zu treten, als ab 2025 doch relativ empfindliche Strafen zu riskieren. Das wird dann noch mal mehr Geld kosten. Und auch die nicht eingeschränkten Nutzer werden es euch wahrscheinlich danken, weil die Webseite übersichtlicher wird. Deswegen sollte man sich halt mit diesem Thema auch beschäftigen. Hatten wir auch schon Podcast-Folge dazu. Könnt ihr gerne auch nochmal anhören. Sehr wichtig. Dann nochmal ein paar Kurznachrichten. Was auch immer sehr spannend ist, eine hier hatte die Überschrift Big Tech's Bid to Rewrite the Rules on Net Zero. Habe ich jetzt eben gerade nochmal reingeguckt, war bei Financial Times und ist jetzt nach 30 Tagen hinter einer Bezahlschranke verschwunden, aber ich habe den Artikel nochmal an anderer Stelle gefunden und hoffe, dass der auch verfügbar bleiben wird. Wenn nicht, dann müsst ihr mir glauben, was hier drin stand, wenn ihr da keinen Zugang habt. Ist natürlich klar, dass durch KI der Stromverbrauch der Big Techs wie Amazon, Google, Meta stark ansteigt. Und es ist ja auch so, dass die EU so ein bisschen die Kompensation, sagen wir mal, ächtet oder transparenter macht. Und die wollen jetzt hier Regeln von der EU haben, dass eben Kompensation jetzt nicht so als zweitbeste oder drittbeste Lösung neben reinem Ökostrom dargestellt wird. Erinnert mich ein bisschen so an das Thema, dass wir ja auch Kernenergie jetzt als grün eingestuft haben in der EU und die arbeiten natürlich lobbymäßig hier überall sehr stark daran, dass sie dann hier jetzt nicht ihre Ziele einsacken müssen oder sich darum kümmern müssen, nachhaltiger zu werden. Erinnert auch so ein bisschen so an die Fossillobby und Tabaklobby in den vergangenen Jahrzehnten. Das ist halt so die Lobbyarbeit des 21. Jahrhunderts, dass eben die großen IT-Firmen dann sich greenwashen wollen oder grüner darstellen wollen, als sie in der Regel sind. Und das fand ich einen sehr spannenden Artikel, solltet ihr gerne auch mal lesen. Ich hoffe, wie gesagt, dass er verfügbar bleiben wird. Nächster Link fand ich auch interessant, das ist jetzt hier von T3N, hat die Überschrift, in Irland könnten Rechenzentren bald mehr Strom verbrauchen als die Bewohner und das ist ein Problem. Haben wir schon öfter thematisiert, dass in Irland es sehr viele Datenzentren, auch insbesondere von Meta gibt, weil die zum Beispiel auch die DSGVO jetzt doch relativ lasch handhaben in Irland oder dann gefangen sind, wenn sie die härter auslegen, dann geht Meta und andere weg und die wollten ja auch mal irgendeine Strafe, die die EU verhängt hat, wollte Irland nicht haben. Da ging es um Milliardenstrafe, die dann Irland zugefallen wäre und da seht ihr auch immer die Verquickung, welche Interessen zählen am Ende und Staaten sind eben auch nur Staaten und wollen dann ihre Firmen, die hier dann vielleicht Vorteile nutzen, die sie in anderen Ländern nicht hätten, ausschöpfen. Oder die werden natürlich auch Druck ausüben. Und Irland ist halt schon ein spannender Fall. Und Gary McGovern stammt ja, glaube ich, auch aus Irland. Der schreibt da auch immer sehr viel über das Thema. Das ist ja der Autor des Buchs World Wide Waste, den ich ja auch schon öfter erwähnt habe. Und das Buch kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, der überhaupt einen Einstieg in das Thema haben will. Dritter Link. Auch nochmal jetzt Rechenzentren und KI. Da hat Meta nochmal verlauten lassen oder Mark Zuckerberg, dass das Llama 4 Modell für KI 10-mal mehr Rechenleistung als die Vorgänger braucht. Und wenn ihr Rechenleistung hört, dann ist es klar, wir brauchen erstmal neue Hardware, wir brauchen bessere Hardware und die Hardware wird dann natürlich mehr Strom verbrauchen. Und wenn dieser Strom halt nicht rein öko ist, sondern nur kompensiert oder im schlimmsten Fall von Kohlekraftwerken stammt, was in den USA ja durchaus in bestimmten Regionen noch der Fall ist, dann seht ihr, wo die Reise hingeht. Und das hängt ja zusammen damit, dass Nvidia, der Hersteller der besten Prozessoren, die man für KI braucht, ja auch an der Börse so hoch notiert ist, aber in letzter Zeit auch ein paar Probleme gekommen, weil die haben so viel Nachfrage, die können die gar nicht bedienen, weil so viele Fabriken haben die nicht, so viele Rohstoffe haben die nicht. Und das ist auch hier mal wieder ein Beleg, dass man halt auch bei KI hingucken muss oder irgendwann dran denken muss, welche KI darf überhaupt frei zugänglich sein oder wo müssen kostenpflichtige Zugänge her, so wie bei ChatGPT ist ja auch so, dass ihr irgendwann für die besseren Anwendungen oder für die Bildgeneratoren einen kostenpflichtigen Zugang braucht. Und dann haben wir eine Regulierung, dass wir dann vielleicht nicht so viel unnötige Sachen machen oder genauer überlegen, was wir tun. Aber so, wenn dieser Wildwuchs halt nicht eingedämmt wird, dann wird halt der Stromverbrauch durch KI, hatten wir auch schon öfter thematisiert, explodieren. Nächster Punkt, jetzt mal wieder was Positives, Lösungsorientiertes. Das habe ich hier für Analytic News gefunden vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme. Eine Presseinformation, dass Photovoltaik mit Batteriespeicher günstiger als konventionelle Kraftwerke ist. Da gibt es auch hier verschiedene Auswertungen und ihr könnt davon ausgehen, wenn jemand wie das Fraunhofer Institut was macht, die werden hier schon ihre Werte entsprechend mit Fehlerbalken versehen, auch belegen. Aber es gab natürlich gleich den Shitstorm der Kohlekraftwerk und der Atomlobby, dass das alles Blödsinn wäre und sie da irgendwie zu schlecht wegkommen. Aber es ist wirklich so, dass man heute sagen kann, weil eben Batteriespeicher günstiger wird und perspektivischer auch wird, dass eben das Argument, dass ja grüne Energie so teuer wäre und wir keine Speicher haben und das nie haben werden und wir deswegen wieder Atomkraftwerke brauchen, dass diese Argumentation dann halt nicht haltbar ist. Aber das ist auch wieder wie überall in konventionellen Bereichen der Gesellschaft, ob Autoindustrie oder sonst wer. Die wollen halt alle immer ihren Status behalten und wenn da hier sowas Neues kommt, das können die halt alle nicht ab. Aber lest es gerne mal und teilt das auch und finde ich gut, dass das Fraunhofer Institut hier das mal fundiert untersucht hat und die ganzen Energiequellen verglichen hat, ob jetzt PV-Anlage, Dach oder Offshore-Windanlage, Biogase, Braunkohle, Steinkohle haben die hier. Wahrscheinlich haben die auch die E-Fuels mit einbezogen. Also ich habe es gar nicht ganz gelesen. Das sind teilweise immer relativ längere Reports, die man hier runterladen kann. Aber wenn ihr in dem Thema drin seid, dann ist das sicher eine gute Quelle. Und letzte Kurznachricht hat die schöne Überschrift Light Bulbs have energy ratings, so why can't AI Chatbots? Fragezeichen. Ist natürlich eine berechtigte Frage. Das ist hier in Nature erschienen, auch eine sehr renommierte Wissenschaftszeitung, eigentlich die renommierteste, glaube ich, überhaupt. Also ich hätte es früher als Chemiker nie geschafft, in Nature zu veröffentlichen, weil dafür waren meine Beiträge da zur Wissenschaft viel zu klein. Aber wenn in Nature irgendwas veröffentlicht wird und die haben sich jetzt auch mal hier dieses Themas angenommen, hat das natürlich auch Gewicht und die Frage ist ja auch mit den Energieeffizienzklassen für Webseiten, das kannst du natürlich auch genauso für AI-Chatbots aufstellen, dass du irgendwann Rankings hast, dass eben ChatGPT besser oder schlechter ist wie ein anderes Modell von Meta oder anderen und dann haben natürlich auch die Hersteller einen Ansporn, vielleicht besser zu werden, weil Kunden dann sensitiv sind. Und es wird dann auch mal in die Richtung entwickelt, weil im Moment ist ja da noch vieles gar nicht veröffentlicht oder bekannt, was KI so an Strom verbraucht. Es wird immer nur gesagt, ja, das Modell hat so viel Tonnen gebraucht, das ist dann gar nicht viel. Aber jede Anwendung, jede Bildgenerierung oder noch schlimmer, jede Videogenerierung, jede Abfrage verbraucht ja viel, viel mehr Strom als jetzt eine einfache Anfrage bei Google oder Bing. Und das muss halt auch noch alles noch mal viel transparenter gemacht werden. Oder wie ich am Anfang gesagt habe, dass wir irgendwann da eine Regulierung brauchen oder Kosten ab bestimmten Nutzungsraten brauchen, dass hier der Stromverbrauch nicht explodiert. Gut, das war jetzt relativ viel zu den Links des Monats. Dann habe ich noch kurz zwei Ereignisse. Am 3. August, ich hatte hier schon eine Einleitung angekündigt, hat die E-Mail ein Jubiläum gehabt. Das habe ich hier bei Jörg Schieb gelesen, der auch mal zu Gast war hier im Podcast. Auch eine sehr spannende Folge, die ich gerne empfehlen kann. E-Mail gibt es ja schon seit 1971, wissen die allerwenigsten auch. Aber in Deutschland hat es eben bis 1984 gedauert. Und er hat hier einen Blogbeitrag geschrieben mit der Geschichte Das lief dann über Karlsruhe, das wusste ich auch noch. Und am 3. August wurde in Deutschland die allererste E-Mail empfangen, nachdem in Amerika natürlich das Thema schon länger aktiv war. Und heute schreibt ihr ja auch 300 Milliarden E-Mails pro Tag. Das spannt doch wieder den Bogen zu dem ersten Link-Tipp, den ich gesagt habe. Können wir das nicht irgendwo ein bisschen regulieren? Spam ist halt schwierig zu regulieren, aber auch, dass eben ein Verfallsdatum für E-Mails wäre, auch eine schöne Lösung, um den Stromverbrauch von E-Mail zu reduzieren oder den Speicherbedarf. Dann gab es auch noch eine traurige Nachricht. Am 10. August ist die langjährige YouTube-Chefin gestorben. Susan Wojcicki, ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht. Sie war übrigens auch an Google maßgeblich beteiligt, weil sie den beiden Gründern die Garage vermietet hat, in der sie dann gestartet sind, weil in Amerika muss ja jede Plattform in der Garage oder jeder. Jeff Bezos hatte auch ein Video vor kurzem, wo er auch noch mal gezeigt hat, wie so sein einer der ersten Büros aussah. Hätte in Deutschland wegen Arbeitsschutz gar nicht funktioniert. Wenn ihr das gesehen habt, fände ich auch witzig, was er da noch mal geteilt hat, was er noch mal gefunden hat. Und was besonders traurig ist, Susan war 56 Jahre alt, genauso alt oder jung wie Steve Jobs. Und ich bin gerade auch 56, bin zwar nicht abergläubig, aber wenn ihr dann seht, dass Leute auch mit 56 Jahren schon hier von diesem Planeten den Abgang machen oder viel zu früh dann gehen müssen, dann sollte man halt die Zeit nutzen, die einem bleibt, um eben auch die Dinge zu realisieren und zu machen, die einem wichtig sind. Und deswegen denkt da auch mal drüber nach. Jetzt noch ein kurzer Ausblick auf den September. Da habe ich auch nochmal einen Artikel zum Thema Datenputz bei Greenworks. Der erscheint, glaube ich, so um den 20. rum. Werdet ihr mitkriegen bei LinkedIn oder im nächsten Monatsrückblick. Ich schreibe gerade an dem nächsten Website-Boosting-Artikel zur CO2-Doc-Reihe. Ist auch spannend und hat auch mit Greenwashing zu tun, um da nicht zu viel zu verraten. Das kriegt ihr dann, wenn ihr die Website-Boosting habt, dann auch mit in der nächsten Ausgabe im nächsten Monat. Was auch spannend werden wird in dem Monat, ich habe einen Besuch in einem Rechenzentrum von Hetzner vereinbart. Das kann ich zum Glück mit einer Dienstreise. Ich bin dann in Dresden auf einer Labormesse und kann dann auf dem Rückweg im Vogtland Station machen in Falkenstein und da eine ganztägige Veranstaltung in einem sehr nachhaltigen Rechenzentrum von Hetzner besuchen. Und da werde ich wahrscheinlich auch eine eigene Folge zu machen, was ich da alles so erlebe. Filmen und diese ganzen Dinge fotografieren darf man dort nicht aus Sicherheitsgründen, aber ich kann ja mir Dinge merken und dann eine eigene Podcast-Folge dann im nächsten Monat draus machen. Letzter Punkt, es gibt da noch ein paar Vorträge oder Auftritte in dem Monat. Der wichtigste sicher die OMT-Konferenz mit der Website-Cleaning am 27.09., weil so viele Leute habe ich, glaube ich, noch nie gehabt, die mir dann hoffentlich auch ein paar Minuten zuhören. Denn ich bin sehr gespannt, welche Website wir dort testen dürfen. Oder wenn ihr auf der OMT-Konferenz seid in Mainz, dann bin ich natürlich auch froh, euch mal persönlich kennenzulernen oder euch wiederzutreffen, wenn wir uns schon kennen. Dann habe ich noch einen LinkedIn-Live-Auftritt bei Emily Erker, wichtige Influencerin oder war auch mal LinkedIn Top Voice aus Österreich. Das ist am 24.09. Werdet ihr auch mitklicken bei LinkedIn oder wird ja, glaube ich, dann auch aufgezeichnet, wo ich im Moment gerade noch dran arbeite. Das ist noch nicht ganz spruchreif, aber ich sage es hier trotzdem schon mal. Es gibt ja die Bits und Bäume Konferenzen. Habt ihr vielleicht schon mal gehört oder da gibt es auch immer Vorträge, Stände. Und witzigerweise gibt es die Bits und Bäume Saar, habe ich vor kurzem mitgekriegt. Die ist am 21. und 22. September und wenn alles gut geht, werde ich dort einen Stand haben und auch einen Vortrag zum Thema nachhaltige Websites. Und wenn ihr Saarländer seid oder aus der Region kommt, dann würde ich mich dann auch freuen, euch dann dort auf dieser Veranstaltung wahrscheinlich persönlich treffen zu können. Ich werde nochmal mitteilen, ob das wirklich klappt. Gut, ihr seht, es passiert immer eine ganze Menge jeden Monat. Ich hoffe, dieser Monatsrückblick gibt euch ein paar interessante Einblicke, ein paar interessante Links, ein paar neue Perspektiven, macht euch vielleicht auch ein bisschen nachdenklich, was ich gesagt habe, aber hoffentlich inspiriert es euch, mit dem Thema digitale Nachhaltigkeit, was ja sehr vielschichtig ist, nochmal weiter voranzugehen und auch kleine Effekte so als Fazit auch zu diesem Post bei LinkedIn, den ich zu der Google-Folge gemacht habe, wo ich die Google-Startseite angeguckt habe, das kann halt auch einiges bewirken, weil Kleinvieh macht auch Mist. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg beim Optimieren und wir hören uns nächste Woche im Podcast wieder oder im nächsten Monat bei diesem Monatsrückblick oder wir treffen uns vielleicht sogar persönlich. Viel Spaß bis dahin und viel Erfolg. Ciao. Du willst wissen, wie nachhaltig deine Website ist? Dann lade ich dich zu einem virtuellen Café ein. Gemeinsam machen wir einen kurzen Website-Check. Dabei erfährst du, wo deine Seite im Vergleich zu anderen steht und erhältst Tipps, die sofort für eine grünere Website sorgen. Und wenn du möchtest, finden wir gemeinsam heraus, wie ich dich weiter begleiten kann. Sei es bei der Optimierung, beim nächsten Relaunch, bei der Aufstellung einer CO2-Bilanz für deinen Nachhaltigkeitsbericht oder durch Mentoring und Schulungen für dein Team. Warte nicht länger und mach den ersten Schritt zu einer nachhaltigeren Online-Präsenz. Ich freue mich auf unseren virtuellen Kaffee.